Deutschlandfunk. Hintergrund. UN-Friedensmission MONUSCO. Im Kongo unerwünscht. Von Judith Traub.
Goma, Ostkongo, am 25. Juli 2022. In der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu plündern Demonstranten ein Lager der Friedensmission der Vereinten Nationen. Molotow-Cocktails fliegen, die Polizei schießt auf die Menschen. Fahrzeuge der Blauhelm-Mission gehen in Flammen auf. UN-Angestellte werden in ihren Häusern und Wohnungen angegriffen. 3 Tage lang dauern die Unruhen an. 16 Zivilisten und 3 UN-Soldaten sterben. Geht nach Hause, schreien die Demonstranten. Sie wollen, dass die Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo, auf Französisch kurz MONUSCO genannt, abzieht. Die Mission ist bei der Bevölkerung damals wie heute verhasst. Auch Stuart Muhindo will, dass sie das Land verlässt. Er gehört zur Bürgerbewegung Kampf für den Wandel, die sich auf Französisch mit Lucha abkürzt. Nach Ansicht von Lucha verfehlt die UN-Mission ihren Auftrag.
Elle a un mandat qui est celui de la protection des civils et la neutralisation de groupes armés.
Sie hat ein Mandat, das den Schutz der Zivilbevölkerung vorsieht und das Entwaffnen der Milizen. Aber es passiert praktisch nichts. Die Zivilisten werden weiter getötet, sogar in den Dörfern, wo die MONUSCO Kasernen hat. Das bedeutet, dass die Mission gescheitert ist. Auch bezüglich der Entwaffnung der Milizen merkt man, dass die MONUSCO diese Gruppen nicht bekämpft, obwohl sie dafür stationiert und bewaffnet ist.
Das Misstrauen gegen Einmischung aus dem Ausland hat im Kongo eine lange Vorgeschichte. 75 Jahre lang beuteten die belgischen Kolonialherren das rohstoffreiche Land brutal aus. Nach der Unabhängigkeit 1960 folgten Diktatur und Bürgerkriege, in die sich Nachbarländer einmischten. Einer dieser Kriege war der Grund, weshalb der UN-Sicherheitsrat 1999 die Friedensmission genehmigte, die noch heute im Kongo präsent ist. Sie begann damals als reine Beobachtermission. Als die Gewalt anhielt, bekam die Mission das Recht, auch militärisch einzugreifen. Diese gewaltsame Geschichte hat Konsequenzen bis heute. Die Kongolesen misstrauen sich gegenseitig und ihrem Staat. Die Infrastruktur ist marode. Im Kongo, der doppelt so groß ist wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammen, gibt es kaum Straßen. Das erschwert auch dem UN-Militär die Arbeit. Kadilo Endele ist Sprecherin der UN-Mission in der Hauptstadt Kinshasa. Sie wehrt sich gegen den Vorwurf aus der Bevölkerung, dass die Blauhelmsoldaten nicht ausrücken, wenn in der Nähe ihrer Kasernen Menschen getötet werden.
Wir arbeiten in einem Gebiet ohne Infrastruktur. Die Blauhelme können auf Hindernisse treffen. 5 Kilometer in so einem Gebiet entsprechen 100 Kilometer anderswo, weil die Soldaten zuerst den Weg freiräumen müssen. Es stimmt nicht, dass wir nicht ausrücken wollen. Wir tun alles, was uns möglich ist.
Die meisten Kongolesen können nicht nachvollziehen, dass die MONUSCO, eine Armee der renommierten UN, an schlechten Pisten scheitert. Auch für Lucha-Aktivist Muhindo ist es
ein Beweis der Unfähigkeit, dass eine Armee der UN sagt, wir helfen euch nicht, weil wir nicht dazu in der Lage sind.
Schließlich ist die MONUSCO eine der teuersten UN-Missionen der Welt. Zuletzt kostete sie in einem Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar. Zum Vergleich, alle 12 UN-Missionen zusammen kosten 6,4 Milliarden Dollar. Trotz des teuren Budgets erfüllt die MONUSCO nicht immer ihren Auftrag. Human Rights Watch dokumentierte 2014 einen der Fälle, wo die UN-Soldaten bei einem Massaker nicht einschritten. Damals wurden in einer Kirche in Mutarule, einem Ort in der Provinz Südkivu, 30 Menschen von Angreifern einer verfeindeten Ethnie ermordet, nur 9 Kilometer von einer MONUSCO-Kaserne entfernt. Laut Human Rights Watch warnte die Bevölkerung sowohl die kongolesische Armee wie auch die MONUSCO mehrmals, dass ihr Dorf in Gefahr sei. Als die Attacke passierte, kamen aber weder die MONUSCO noch die Armee zu Hilfe. Veronika Weidringer arbeitete damals in der zivilen Abteilung der MONUSCO. die Militärs hätten die Warnungen nicht ernst genommen, erinnert sie sich.
Man hat der entsprechenden Person nicht geglaubt und dann eben eingegriffen, als es schon zu spät war. Und dann eben nur noch zur Kenntnis nehmen konnte, was passiert ist und wie viele Opfer es gab.
Weidringer arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen Ländern für die UN. Zivile Mitarbeiter wie sie organisieren zum Beispiel Dialoge zwischen verfeindeten Gruppen oder schulen Beamte und Zivilgesellschaft, wie man einen Staat aufbaut. Weidringer sieht ein grundsätzliches Problem darin, dass Staaten zwar ihre Soldaten für die UN in Krisenregionen wie den Kongo schicken, aber Opfer vermeiden wollten.
Dass die Truppensteller einfach keine Toten in ihren Reihen haben wollen, ich meine, das ist bei allen Friedensmissionen so, ist ja irgendwie auch verständlich. Die werden da hingeschickt in eine Friedensmission und versuchen natürlich, das zu reduzieren, dass sie eigene Opfer haben. Und igeln sich dann halt ein und greifen halt nicht immer ein. Es ist schon manchmal auch für mich unverständlich, wieso in Krisensituationen die Blauhelme nicht stärker eingreifen können.
Das Zögern der Blauhelmsoldaten ist eine Steilvorlage für Politiker im Kongo, um die MONUSCO zum Sündenbock abzustempeln.
Mit 20.000 Männern während 22 Jahren konnten sie nicht den Frieden in unser Land bringen. Wir verlangen, dass sie gehen. Die MONUSCO soll abhauen.
Erklärte sogar Senatspräsident Modest Bahati Lukwebo vor Bürgern in Goma am 15. Juli 2022. Lukwebo ist der drittmächtigste Politiker im Kongo nach dem Staats- und dem Parlamentspräsidenten. Er und andere Politiker rücken die UN-Mission auch in ein schlechtes Licht, um davon abzulenken, dass in erster Linie die kongolesische Armee und Polizei für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig sind. Doch statt die Menschen zu schützen, wenden manche Polizisten und Soldaten selbst Gewalt an. Die UN registrierten allein im April 2023 mehr als 350 Menschenrechtsverstöße im Kongo. 40% davon begingen staatliche Sicherheitskräfte. Der Rest ging auf das Konto von Milizen. Seit 1,5 Jahren ist wieder Krieg im Ostkongo. Die Miliz, Bewegung des 23. März, auf Französisch kurz M23 genannt, besetzt Teile von Nord-Kivu und rückt Goma gefährlich nah. Die Millionenstadt wurde schon 2012 von der M23 eingenommen, unter den Augen der MONUSCO. Auch die kongolesische Armee flüchtete damals. Onesphore Sematumba, Analyst beim Think Tank Crisis Group, war 2012 Augenzeuge in Goma. Er erinnert sich.
Die kongolesischen Soldaten sind in das 100 Kilometer entfernte Dorf Minova gegangen und haben dort die schlimmsten Vergewaltigungen begangen, wie man sie zuvor nicht gesehen hat. Die Armee hat Goma und die Bevölkerung aufgegeben und hat die armen Frauen vergewaltigt.
Im Kongo leben mehr als 250 verschiedene Ethnien. Manche gründen Milizen, weil sie denken, ihre Volksgruppe schützen zu müssen, da der Staat sich nicht um ihre Sicherheit kümmere. So auch die M23. Die meisten der M23-Kämpfer gehören der Tutsi-Ethnie an. Diese Volksgruppe wurde 1994 im Nachbarland Ruanda Opfer eines Genozids. Auch damals griffen die UN zu spät ein, sodass sich Mörder im Kongo verstecken konnten. Die M23 behauptet, dass die Tutsi im Kongo auch heute noch bedroht seien. Unterstützt wird sie dabei laut UN vom Nachbarstaat Ruanda. Die Bäuerin Josiane Maombi harrt seit Monaten in einem Lager vor Goma aus. Überall liegen spitze Lavasteine vom letzten Ausbruch des Nyiragongo-Vulkans. Mädchen und Jungen mit aufgeblähten Bäuchen rennen zwischen Zelten aus Ästen und Plastikplanen umher. Maombi, ihre 8 Kinder und ihr Mann sind im vergangenen September vor der M23 geflüchtet. 3 Tage lang marschierten sie durch Dornengestrüpp.
Wir konnten nichts mitnehmen. Wir wussten nicht, was los ist. Als wir die Bomben hörten, sind wir gerannt. Diejenigen, die Glück hatten, konnten ihre Kinder mitnehmen, weil sie gerade in der Nähe waren. Andere wurden von den Kindern getrennt und haben bis heute keine Nachricht von ihnen.
Maombi erzählt das, während vor dem Lager ein Leichenwagen mit Sirenengeheul vorbeifährt. Die Jahrzehnte der Gewalt haben laut Schätzungen bis zu 8 Millionen Kongolesen und Kongolesinnen das Leben gekostet. Mehr als 100 bewaffnete Gruppen plündern, morden und vergewaltigen noch immer im Land. Sie finanzieren sich mit Schmuggel von Holzkohle und von Rohstoffen wie Coltan, Kobalt oder Gold. Der Krieg der M23 treibe diese Krise nun auf die Spitze, warnt Bruno Le Marquis, UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten im Kongo, auf einer Pressekonferenz in Genf im Mai dieses Jahres.
Die Situation ist definitiv nicht business as usual. Laut des norwegischen Flüchtlingskomitees handelt es sich um die humanitäre Krise, die weltweit am meisten missachtet wird. Der neue Aufstand der M23 hat zusätzlich zu 1 Million Vertriebenen geführt.
Im Kongo sind derzeit 6,2 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als irgendwo sonst in Afrika. Bäuerin Maombi klagt, dass die Vertriebenen schlecht versorgt würden. Deshalb müssten die Geflüchteten außerhalb des Lagers Nahrung und Feuerholz suchen.
Die Männer können getötet werden, wenn sie in den Wald gehen, um Holz zu schlagen. Die Frauen werden vergewaltigt, wenn sie Essen besorgen wollen. Das sind die üblichen Probleme, wenn man auf der Flucht ist.
So erzählt es Maombi. Laut den UN ist die sexuelle Gewalt im Ostkongo auf Rekordhöhe gestiegen. Schon im vergangenen Jahr habe es fast 40.000 Fälle gegeben und sie nehmen weiter zu. Die UN-Mission soll so einer Gewalt eigentlich entgegenwirken. Das Mandat der UN-Mission wurde einige Jahre lang deshalb sukzessive verstärkt. Unter anderem soll sie die Zivilbevölkerung, Zitat, mit allen notwendigen militärischen Mitteln schützen, die Milizen entwaffnen sowie kongolesische Offiziere, Soldaten, Polizisten und Justizangestellte ausbilden.
Von diesen 20.000 Soldaten, die wir damals hatten, waren 3.000, also drei Bataillone, die waren aus Südafrika, Tansania und Malawi, die waren für offensive Kampfaufträge. Das war das Novum.
Erinnert sich Martin Kobler. Der inzwischen pensionierte deutsche Diplomat war von 2013 bis 2015 Chef der MONUSCO. Er kam mitten im damaligen Krieg gegen die M23 und drängte auf den Einsatz einer schnellen Eingreiftruppe, der Force Intervention Brigade. Diese Brigade besiegte 2013 mit der kongolesischen Armee die M23. Mit diesem Sieg über die Miliz machten sich die Blauhelme bei der Bevölkerung kurzzeitig beliebt. Heute aber greifen die UN-Soldaten nicht in die Kämpfe gegen die M23 ein. In einem Interview mit dem Sender France 24 erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im vergangenen Herbst, weshalb.
Die Wahrheit ist, dass die M23 heute eine moderne Armee mit schweren Waffen ist, die besser ausgerüstet ist als die MONUSCO. Zu glauben, dass eine Armee einer Friedensmission das Problem lösen kann, wenn sie einer extrem gut ausgerüsteten Armee gegenübersteht, das ist unmöglich.
Zuletzt bekam die Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs Hubschrauber, die bis dahin von der MONUSCO genutzt wurden. Die Bevölkerung aber wirft der MONUSCO seit langem Untätigkeit vor. Nicht erst, seit die Mission schlechter ausgerüstet ist, würde sie zu wenig eingreifen. Im derzeitigen Konflikt zwischen der M23 und der kongolesischen Regierung vertritt die MONUSCO den Standpunkt, dass der Krieg durch Verhandlungen gelöst werden müsse. Ex-MONUSCO-Chef Kobler sieht das anders. Man brauche neben der Diplomatie auch heute wieder die Intervention der schnellen Eingreiftruppe.
Das ist dann immer eine politische Entscheidung, wie und wann man sie einsetzt.
Doch der politische Wille fehle, da der Kongo kaum internationale Aufmerksamkeit genieße.
MONUSCO steht nicht im Fokus. Wenn man global jetzt das sieht, ist gerade Ukraine. Der Kongo hat keine Lobbygruppe.
Weshalb aber ist die MONUSCO seit Jahrzehnten im Kongo, wenn das internationale Interesse offenbar gering ist? Lucha-Aktivist Mohindo ist überzeugt, dass die UN die Illusion schüren wollten, dieses Mal etwas zu bewirken, nachdem sie beim Genozid in Ruanda versagt hätten. Außerdem sieht er einen finanziellen Anreiz, weil die Länder, die Soldaten stellen, dafür bezahlt werden.
Quand on voit le
Wenn man die Truppenzusammenstellung der MONUSCO anschaut, kommen sie vor allem aus Entwicklungsländern wie Pakistan oder Nepal. Es erscheint wie eine Hilfsaktion der Vereinten Nationen für diese Länder, aber leider auf dem Rücken der Kongolesen.
Seit den Ausschreitungen gegen die MONUSCO verspricht die kongolesische Regierung dem Volk einen beschleunigten Abzug der UN.
Die Regierung respektiert die Verträge mit den Vereinten Nationen. Wir arbeiten aber bereits an einem Abzugsplan. Die Gewalt gegen Installationen der MONUSCO ist deshalb inakzeptabel.
Das erklärte Regierungssprecher Patrick Muyaya im UN-Radio Okapi kurz nach den Unruhen. Auf Wunsch des Kongo reduzierte die MONUSCO die Zahl der Soldaten bereits in den vergangenen Jahren von etwa 20.000 auf nun 12.400. Aber was würde passieren, wenn die UN wirklich den Kongo verlassen? Der Leiter der UN-Friedensmissionen, Jean-Pierre Lacroix, warnte im Juni vor einem überstürzten Abzug.
Insbesondere muss die Präsenz des Staates verstärkt werden. Und es muss darauf geachtet werden, dass der Schutz der Bevölkerung gewährleistet ist, insbesondere der Internvertriebenen.
Nach außen hin demonstrieren die MONUSCO und die kongolesische Regierung Einvernehmen. Doch als die MONUSCO erklärte, sie sei der Miliz M23 nicht gewachsen, holte die kongolesische Regierung Truppen aus Kenia, Burundi und dem Südsudan ins Land, was einem Affront gegen die MONUSCO gleichkam. Die Passivität der MONUSCO im Kampf gegen die M23 frustriert die gewaltgeplagte Bevölkerung. Noch größere Wut verursacht allerdings die Tatsache, dass die MONUSCO manchmal selbst auf Zivilisten schießt. So geschehen zum Beispiel vor gut einem Jahr in Kasindi, einer Kleinstadt an der Grenze zwischen Kongo und Uganda. Blauhelmsoldaten kamen aus dem Urlaub zurück. Junge Kongolesen wollten die Soldaten verjagen. Doch anstatt zu deeskalieren, schossen die Soldaten und passierten die Grenze mit Gewalt. Zwei Zivilisten kamen ums Leben. Augenzeugen stellten Videos dieses Vorfalls auf Facebook. In einer Pressemitteilung schrieb die MONUSCO danach: Angesichts des unerhörten und unverantwortlichen Vorgangs wurden die Urheber der Schießerei identifiziert und verhaftet, während wir auf das Ergebnis der Untersuchung warten. Dieses Ergebnis ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Dabei ist die Kernaufgabe der MONUSCO eigentlich, Menschenleben zu schützen. Doch ausgerechnet in diesem Punkt fällt ihre Bilanz schwach aus. Selbst Ex-MONUSCO-Chef Martin Kobler räumt selbstkritisch ein:
Muss ich schon sagen, ist auch eine schlechte Performance von MONUSCO.
Das sieht auch Jacques Vagini, Direktor des Radios Taina in Goma, so. Allerdings sagt er, nicht alles sei schlecht.
Manches tut die MONUSCO, zum Beispiel unterstützt sie die Armee logistisch. Sie gibt ihr Essen und Treibstoff, sie schützt auch Menschenrechtsaktivisten. Wenn die Leute wütend sind, vergessen sie manchmal die positive Seite der MONUSCO.
Dennoch kann die Mission nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Kongolesen täglich um ihr Leben bangen müssen. Wer jünger als 29 Jahre ist, kennt den Kongo nur mit Gewalt. Das sind 2/3 der 90 Millionen Einwohner. Auch Lucha-Aktivist Muhindo musste einen Freund beerdigen, der mit einer Machete zerstückelt wurde. Für ihn ist die Wut auf die MONUSCO ein Akt der Verzweiflung.
Hinter dem Aufschrei, dass die MONUSCO gehen soll, steckt ein Hilferuf: Beschützt uns.
Das war der Hintergrund. UN-Friedensmission MONUSCO, im Kongo unerwünscht. Von Judith Raub, Redaktion an Katrin Jeske.